Litcast. Literatur aus Baden-Württemberg. Heute mit Daniel Hart. Daniel Hart wurde 1956 in Tübingen geboren. Er absolvierte ein Ingenieurstudium und war 27 Jahre im Vertrieb von internationalen IT-Unternehmen tätig. Nach dem Ausstieg erfüllte er sich einen lang gehegten Wunsch und geht seither dem Schreiben von Erzählungen und Romanen nach. Für Litcast liest Daniel Hart aus seinem Buch Kosmos der Abseitigen den Anfang der Erzählung Klick-Klack.
Da ist Tamara. Sie hat Freunde, Dutzende, Männer und Frauen, mit denen sie Umgang pflegt, jedoch niemanden, dem sie sich vorbehaltlos anvertrauen würde und dabei erkennen lassen müsste, wer sie wirklich ist. Also eine Frau von 62 Jahren mit verborgenen Sehnsüchten oder sagen wir besser mit sorgsam eingehegten Sehnsüchten, die in ihr lagern in edler Überreife wie kostbarer alter Wein, den man schon längst hätte öffnen und trinken müssen. Gut, da gibt es Franziska, die ein paar Jahre jünger ist, die sie noch von ihrer Studienzeit her kennt, mit der sie vor langer Zeit einmal einen Kuss ausgetauscht hatte, oder sagen wir zutreffender, von der sie einmal geküsst worden war, denn sie hatte ihr die Zunge zwischen die Lippen gedrückt in einem Moment, in dem ihre Konversation versiegt war, so als wollte sie ihr die stumme Form eines bestimmten Wortes übergeben, auf dass sie es annehme, es verstehe, ohne dass es eines Aussprechens bedurft hätte. Danach hatte Franziska sich entschuldigt. Sie habe einfach nicht widerstehen können. Tamara habe einen so schönen Mund. Sie habe einfach erfahren wollen, wie es sich anfühlt, einen derart schönen Mund zu küssen. Und genau genommen bereue sie es überhaupt nicht, denn es habe sich wundervoll angefühlt. Schöner und besser, als sie es bislang jemals verspürt habe. Als sie dann später zu Hause war, betrachtete Tamara ihren Mund im Spiegel, öffnete ihn ein wenig, sodass ihre makellosen Zähne ansatzweise zu erkennen waren, schob ihre Zunge nach vorne, berührte sie mit den Fingerspitzen und empfand nur für einen kurzen Augenblick einen Anflug von schmerzvoller Reue darüber, dass sie die Gelegenheit nicht genutzt hatte, den Kuss zu erwidern, den ersten und einzigen in ihrem Leben. Die zarte Bitternis, die sie von ihren Fingerkuppen aufgenommen hatte, gesellte sich zu diesem Empfinden wie ein passendes Accessoire und war bald von kaum mehr relevanter Wirkung. Und dann war da noch Toni, Anton, ein ehemaliger Arbeitskollege, der vorletztes Jahr kurz nach seinem 72. Geburtstag völlig überraschend verstorben war. Ein eingefleischter Junggeselle und notorischer Kreuzfahrer, immer elegant, immer eloquent, immer höchst manierlich. Einmal vor ungefähr 10 Jahren hatte sie ihm ihr Gästezimmer angeboten, da es in seiner Wohnung zu einem erheblichen Wasserschaden gekommen war. Ihre Offerte war damals gänzlich spontan erfolgt. Er hatte bereits in einem Hotel reserviert. Und kaum hatte sie diese ausgesprochen, erschien sie ihr zu weitgehend, eine Grenzüberschreitung, die er womöglich als Ermunterung hätte verstehen können. Er hatte sofort angenommen, erschien am Abend mit einem Rollkoffer und Blumenstrauß, weißen und gelben Fräsien. Nach einem langen und für ihre Verhältnisse üppigen Abendessen konnte sie in der Nacht kaum Schlaf finden. Erwachte immer wieder, bis ihr einfiel, dass sie vergessen hatte, den Stoffbeutel, der ihre gebrauchte Wäsche barg, aus dem Badezimmer zu entfernen. Also erhob sie sich, um es zu erledigen, denn sie wusste genau, dieser Umstand würde ihr keine Ruhe mehr lassen. Und kaum hatte sie die Diele betreten, öffnete sich die Tür zum Gästezimmer, trat Toni heraus, außer dicken Wollsocken nichts am Leib, um die Toilette aufzusuchen, wie er mit einem Lächeln kurz andeutete. Er könne aber ohne weiteres so lange warten, bis sie ihrem eigenen Bedürfnis nachgegangen sei, versicherte er. Von dieser nächtlichen Situation überfordert war sie erstarrt, konnte keine Worte finden. Er wog sogleich den stillen Rückzug anzutreten, als er auf sie zuschritt, die Hand auf ihre Schulter legte und sie fragte, ob sie unwohl sei. Toni war in diesem Moment ihr erster nackter Mann, der nicht ihr Vater war. Aber seltsamerweise war es nicht seine Nacktheit, das welke Gehänge, das in seiner ganzen Banalität unter seinem kleinen Schmierbauch baumelte, die sie befremdete, es war vielmehr der bedrängende Gedanke, nun nach einer langen Zeit des Sich-Heraushaltens in eine Situation geraten zu sein, die nur eine mögliche Art des Fortgangs zulassen würde. Wie könnte er zu ihr stehen, fragte sie sich. So glaubte sie, sich viel später zu erinnern, einer Frau Anfang 50, die man 10 Jahre jünger einschätzen könnte, so hatte man es ihr von verschiedener Seite immer wieder versichert, mit gelöstem Haar, ohne das wenige an Make-up, das sie gewöhnlich in der Öffentlichkeit trug, in einem dünnen Pyjama, dessen Transparenz einen Blick auf die Konturen ihres zierlichen Körpers mit den schweren Brüsten, die in ihrer Überdimensionierung, wann immer sie ihrer gewahr wurde, nach irgendeiner Form von Nutzung zu fordern schienen, zulassen musste. Natürlich hätte sie ihre Pyjama-Jacke öffnen können, um damit anzudeuten, dass sie empfänglich war. Natürlich hätte er darauf eingehen können, indem er sich in seiner ganzen Nacktheit an sie gedrückt hätte, nach ihrer linken Brust, die schon immer die schwerere war, gegriffen hätte, um sie schließlich so lange zu küssen, bis er ohne Zweifel gewusst hätte, dass sie nun bereit war, das Äußerste einzugehen. Aber das war nicht geschehen. Und es war nicht geschehen, weil sie sich bewusst dagegen entschieden hatte, sondern weil in ihrer Welt, die von Friedlichkeit und kontrollierter Ordnung geprägt war, ein derartiges Gebaren schlichtweg nicht vorgesehen war. Allerdings bleibt zu erwähnen, dass keines dieser Erlebnisse, bei denen sie sich nicht selbst eingebracht hatte, so weitreichend und folgenschwer war wie eine Begegnung im Konzertsaal vor wenigen Monaten. Seit längerem schon hatte sie eine Miete, zusammen mit Margit, die für den letzten Konzertabend absagen musste, deren Platz jedoch nicht leer blieb, sondern von einem Herrn etwa in ihrem Alter belegt wurde. Er musste recht groß sein, denn er überragte sie im Sitzen noch um Haupteslänge. Er trug Anzug, Mokkabraun mit silbernen Streifen, von dem bei jeder Bewegung ein leises elektrostatisches Knistern ausging und verströmte Wohlriechendes dazu. Als er sie mit einem »Guten Abend« begrüßte, wandte sie sich ihm kurz zu, erwiderte seinen Gruß und ohne weiteren Anlass erahnte sie sogleich, dass diese Begegnung keine alltägliche sein würde. Es gab vorhin Williams und Brahms, Konzert für Violine und Orchester D-Dur Opus 77, und als die im Titel bezeichnete Lerche immer weiter aufstieg, um mit dem verheißungsvollen Himmel zu verschmelzen, bemerkte sie, wie es ihn schüttelte. Er begonnen hatte, hemmungslos zu weinen, so dass sie wünschte, er möge sogleich aufhören, sich wieder fassen, damit sie sich auf das Konzert konzentrieren konnte. Doch verblieb er in seiner Loslösung, die sich so selbstverständlich zu der Musik gesellte, als wäre sie ein weiteres lautloses Instrument. Und so legte sie, einem inneren Antrieb folgend, der kaum ihren Gewohnheiten entsprach, schließlich ihre Hand auf seine, die gerade noch vernehmbar zuckend auf der Lehne ruhte, groß, warm, behaart, wie ein mattes Tentakelwesen, das sie mit ihrer kleinen Hand kaum bedecken konnte. Und kaum war dies geschehen, beruhigte er sich, klang sein Beben ab. ihre Hand daraufhin wegzunehmen, getraute sie sich nicht, aus Sorge, er könnte aufs Neue in den Zustand überbordender Ergriffenheit geraten. So redete sie es sich ein, ohne das naheliegende Bewusstsein zu entwickeln. Sie genösse diese nicht zu erwartende Verbundenheit sogar. Frenetischer Beifall setzte ein, als das Stück zu Ende war, der hauptsächlich der jungen Solistin mit ihrer Violine galt, die ihrerseits ganz stimmig zu dem Stück, das sie dargebracht hatte, in einer Phase des künstlerischen Aufsteigens begriffen war. Und während sie selbst ihr Gefallen mit einem deutlich angehobenen Applaudieren zum Ausdruck brachte, erhob sich ihr Nachbar, entfernte sich, ohne ein Wort oder Zeichen an sie zu richten. Für einen Moment verspürte sie den Impuls, sich ebenfalls zu erheben, ihm zu folgen, ihm zu versichern, dass sie es bedauere, sollte er ihre Geste als Zudringlichkeit empfunden haben. Doch verblieb sie stattdessen in ihrer Position, die zu der Sonderbarkeit des Erlebten gehörte und deren Aufhebung die Einzigartigkeit dieses Moments sofort egalisiert hätte. Sie wusste, sie hätte sich diesem Mann hingegeben, wenn er es darauf angelegt hätte, wenn er der gewesen wäre, der er hätte sein können, der er womöglich trotz seines Abgangs tatsächlich war. Kaum eine Viertelstunde war sie mit ihm aufs Tiefste verbunden gewesen, so innig und eindeutig, wie man es nur mit jemandem sein konnte, dem man in aller Gänze zugehörig ist. Er musste Ähnliches verspürt haben, davon war sie überzeugt. Aber aus irgendeinem Grund hatte er es vorgezogen, ihr zu entfliehen. Und dann saß er zu Hause, haderte mit sich, warf sich vor, nicht auf sie eingegangen zu sein. So elend der nicht nachlassende Geschmack der Versäumnis, des Verpassten, bitterer Endgültigkeit und mit der beißenden Gewissheit konfrontiert, dass ein Leben nicht vorrangig von dem geprägt ist, was man tut, sondern weit mehr von all dem, das Unterlassungen geschuldet ist. The Lark Ascending, Dame 62, 165, 56, gut situiert, den Künsten vor allem der Musik und Malerei zugetan, sucht den niveauvollen Mann, der ihre Interessen teilt. Zuschriften mit Bild unter Chiffre. So hat sie in einer renommierten Wochenzeitung mit hoher Auflage inseriert, in der vagen Hoffnung, auf diesem Weg dem Schicksal auf die Sprünge zu helfen, mit demjenigen in Kontakt zu kommen, der im Konzert neben ihr saß. In ihrem Innersten ist sie eine Kämpferin, leise, umsichtig in ihren Vorstößen, jedoch hat sie bisher nicht viele Kämpfe ausgefochten und niemals ihrer eigenen Bedürfnisse wegen Schlachten ausgetragen. Sie kann sich nicht schlüssig erklären, was diesen Wandel bewirkt hat, warum sie unerschütterlich glaubt, nun ihr Heil auf diesem Weg suchen zu müssen. Sie hat in all den Jahren nicht auf Gelegenheiten gewartet, schon gar nicht nach ihnen Ausschau gehalten. Für sie fühlt es sich eher so an, als ob die Gelegenheit nun sie als passende auserwählt hätte. Zwei Wochen nach Erscheinen der Ausgabe gingen ihr tatsächlich drei Zuschriften in einem Umschlag zu. Die Kuverts in ihrem Erscheinungsbild deutlich verschieden. Eines machte einen minderwertigen Eindruck, dünnes Papier mit Kugelschreiber in druckvollen Versalien ungelenk beschrieben. Ein anderes kam mit einem kitschigen Glitzerlook daher. Das dritte schließlich im eleganteren Querformat, die Chiffre handschriftlich mit Tinte aufgetragen. Nur dieses öffnete sie, griff zuerst nach dem kleinen Foto, das einen älteren Mann zeigte, der nicht zu ihrer Erinnerung passen wollte. Aber was kann das schon bedeuten, sagte sie sich. Schließlich hatte sie dem Mann nur kurz ins Gesicht geschaut und demzufolge konnte ihre Erinnerung nur eine willkürliche, eine trügerische sein. Sein Anschreiben enthielt eine kurze Vorstellung. Er gab lediglich seinen Vornamen, Oskar, an. Er sei Witwer, 74, Inhaber einer mittelständischen Spedition. Ihre Anzeige sei ihm sofort aufgefallen. Das von ihr zitierte Werk sei eines seiner Lieblingsstücke. Er nutze jede Gelegenheit, es zu hören, sofern die Entfernung zum Konzertort es zulasse. Seine Schrift war geprägt von fließendem Schwung, eleganten Rundungen, die Buchstaben jedes Wortes ohne Unterbrechung miteinander in harmonischer Eintracht verbunden. Sie würde ihm gerne beim Schreiben zusehen, fantasierte sie dabei, verfolgen, wie er den Füllfederhalter souverän auf dem Papier führt und davon ausgehen, dass dieses Prozedere der Art und Weise seiner Lebensführung entspricht. Ihre eigene Schrift dagegen neigt zu maskulinen Spitzen, unregelmäßigen Aussetzungen und schlechter Lesbarkeit, so dass sie nicht selten Mühe hat, ihr Geschriebenes später zu entziffern. Welche Rückschlüsse zöge er von ihrer Niederschrift, fragte sie sich, verwarf den Gedanken dann mit aufkeimender Belustigung, denn ihr war wohl bekannt, dass Graphologie eine Halbwissenschaft ist, die nur allzu leicht zu Fehlinterpretationen verleitet. Er stehe gern für ein erstes Kennenlernen zur Verfügung, schloss er, und vermerkte eine Telefonnummer, die sich im Ortsnetz einer knapp eine Autofahrstunde entfernten Stadt befindet. Die anderen Kuverts entsorgte sie ungeöffnet, obwohl sie sich nicht sicher sein konnte, dass Oskar derjenige ist, der neben ihr saß. Aber selbst wenn er ein anderer sein sollte, so hätte doch die Kette von Ereignissen ihren bestimmenden Anfang im Konzertsaal genommen und nichts wäre so gekommen, wenn es dieses Geschehen nicht gegeben hätte.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.